Am 6. September 2025 hatten die Erlovers Moni und Alex in die Aviators Farm von Thomas Schüttorf eingeladen. Hintergrund dieses Treffens ist es einfach, die Community der Privatpiloten näher zusammenzubringen, alte Kontakte zu pflegen und neue Freundschaften eben auch zu finden. Unter anderem in dem spannenden Rahmenprogramm, das die beiden ausgearbeitet hatten, hatten sie auch ihre abenteuerliche Afrika-Reise vorgestellt, die wir euch ja schon in einem unserer letzten Podcast-Folgen vorgestellt haben. Wir hatten die große Ehre, dass wir diese Podiumsdiskussion begleiten durften. Ich durfte sie auf der Bühne moderieren. Wir haben euch das Ganze hier live mitgebracht und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Fliegen ohne Flugleiter, Freiheit oder Risiko. Mit Einführung der NFL 2024-1-31-06 im Frühjahr 2024 wurde uns Privatpiloten das Fliegen leichter gemacht. Wir haben in dieser Podiumsdiskussion versucht, das Thema aus verschiedensten Blickwinkeln zu beleuchten. Kleiner Teaser noch an dieser Stelle, leider ist uns die ein oder andere Publikumsfrage aufgrund von technischen Problemen mit dem Mikrofon durchgerutscht. Aus diesem Grunde habe ich diese Fragen als Voice-Over nochmal dazwischen geschnitten, damit sie nicht aus dem Kontext gerissen sind und damit ihr die Antworten der jeweiligen Fachleute besser versteht. In diesem Sinne, viel Spaß mit der heutigen Folge.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Leben in einem miteinander verbindet. Er hat Elektrotechnik studiert, das hat er auch promoviert in dem Fach. Er war in den USA und in Deutschland unter anderem für Infineon tätig. Und dann hat er sich gesagt, also am Boden bleiben, das ist einfach keine Lösung. Ich muss in die Luft. Also hat er PPLA gemacht, dann kam das weiter mit ATPL. Dann kam der Flugprüfer dazu, er ist Fluglehrer natürlich unter anderem auch. Und so ist er dann jetzt heute unterwegs in großen Unternehmen als Speaker und bringt dort die Unternehmen und die Manager auf Kurs, hält sie auf Höhe. Und weil er eben sein Wissen auch nicht für sich behält, hat er auch einen Podcast. Das macht ihn äußerst charmant, freue ich mich. In seinem Podcast spricht er über Verantwortung, Entscheidungen und Vertrauen. Kurz gesagt, das ist ein Mann, der weiß, wie man startet, Kurs hält und notfalls auch elegant landet. Herzlich willkommen, Dr. Wintir Brunnbauer. Der junge Mann mit der Brille neben dem lieben Wintir, der kennt sich mit Paragraphen so gut aus wie Piloten mit Checklisten. Er ist Rechtsanwalt, also jemand, der selbst da noch eine Lösung findet, wenn der Rest eigentlich schon längst im Holding hängt. Und weil er weiß, dass Juristerei manchmal extrem trockener sein kann als sein Start im Hochsommer, bringt er sein Wissen regelmäßig ins Fliegermagazin, kompakt, verständlich und mit direktem Bezug zur Praxis. Kurz gesagt, er ist ein Rechtsanwalt, der Piloten nicht nur auf der Startbahn, sondern auch vor Gericht sicher landen lässt. Herzlich willkommen, Rechtsanwalt Ingo Julian Rösch. Hinter der Stimme, die rechts neben mir sitzt, da versteckt sich kein Hollywood-Star, sondern Deutschlands nettester und lustigster FIS-Experte, auch bekannt aus dem Instagram-Account Fliegerseelsorge. Er ist bei der DFS ja sowas wie der Flughafentherapeut im Ohr eines jeden Piloten. Wer also bei Wetterchaos, Funkstress oder Ratlosigkeit auf seiner Frequenz landet, der bekommt von ihm nicht nur Infos, sondern Ruhe und auch einen Schuss Humor. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist, lieber Arne Albert, herzlich willkommen. Thema heute, Fliegen ohne Flugleiter, Freiheit oder Risiko. Ich frage mal in die Gruppe rein, wer besitzt eine validierte US-Lizenz oder generell ist schon mal ohne Flugleiter geflogen? Ich flippe aus. Ich komme runter. Wo warst du unterwegs?
Oh, Ostküste, Westküste, in der Mitte von den USA eigentlich überall.
Super. Wie ist das für dich, zu fliegen ohne Flugleiter? Braucht man das nicht?
Braucht man nicht, nein.
Braucht man nicht, okay. Ich habe gesehen, du hast dich auch gemeldet, du hast auch wahrscheinlich eine US-Lizenz. Wie ist das für dich, zu fliegen ohne Flugleiter? Brauchst du ihn nicht?
Ich fliege nur Alpha.
Okay, alles klar. Also, spannend. Aber ohne Flugleiter.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ich fange mal beim Windtier an. Windtier, ja, wir haben jetzt seit dem Frühjahr 2024, wenn mich nicht alles täuscht, hat sich das jetzt geändert. Wir dürfen jetzt ohne Pistenmufti fliegen. Warum ist das so ein großes Thema bei uns?
Ich denke, dass in den letzten Jahrzehnten haben die, ich muss ausdrücken, so eine, so affenfaustartig hat sich das entwickelt. Ich denke mal, das war so vor circa 100 Jahren. Da musste halt jemand am Funk sein, beziehungsweise jemand eine Liste führen, wo denn der Flug hingeht und dass der nicht in die falsche Richtung läuft. Das hat sich dann so die letzten 80 Jahre weiterentwickelt und aus diesem Liste führen haben sich dann die jeweiligen am Turm so ein bisschen, müssen wir sagen, wichtiger gefühlt und hatten dann versucht, den Verkehr zu regeln, was ja an und für sich widersprüchlich ist, weil es ist eigentlich nicht nur um die Informationen, die man bekommt. Und aufgrund der Piloten, die natürlich jahrelang ausgebildet wurden, haben sich da natürlich gefügt. Ich meine, sie haben natürlich das so gemacht, wie es der Fluglehrer sagt, meistens auch an einem Flugplatz, wo es vielleicht auch einen Eigentümer gab. Wenn man das nicht so gemacht hat, wie der sich das vorgestellt hat, gab es natürlich auch gleich einen Anschiss. Und ich denke mal, genau diese Hörigkeit, dass jemand einem sagt, was zu tun ist, das ist bei uns halt extrem verbreitet. Amerika ist ja anders, da braucht man halt jemand, der am Funk ist, der auch bezahlt wird, was ja meistens nicht stattfindet, somit spart man sich das Ganze. Bei uns ist es eher so, hat sich im Laufe der Jahre eben entwickelt, dass der notwendig ist und damit muss bezahlt werden. Deswegen haben wir auch diese relativ hohen Landegebühren, weil ja auch die Kosten kompensiert werden müssen. Und eben genau aus dieser Abhängigkeit rauszukommen, das ist jetzt ein wichtiger Schritt gewesen, dass man eben halt nicht mehr sagt, ich rufe da rein und der wird dann schon sagen, was ich tue, sondern dass ich eben meinen eigenen Plan habe und selber weiß, was ich tun muss, auch wenn keiner antwortet.
Ich stelle mal die Frage an dich, lieber Arne, da du ja DFS-Lotse bist, FIS-Experte, wie es ganz offiziell heißt, aber nichtsdestotrotz, du bist Lotse. Glaubst du oder bist du der Meinung, dass sich die Verantwortung, seitdem der Flugleiter jetzt weggefallen ist, sich die Verantwortung bei uns Piloten verändert hat? Fragezeichen.
Also ich glaube, es ist so, wie eben schon gesagt wurde, der Pilot war die ganze Zeit eigentlich in der Verantwortung. Man hat es halt vielleicht selber nicht so wahrgenommen. Und es ist bei mir auf meinem Job ja ähnlich. Also bei FIS kriegt man ja offiziell auch keine Freigaben oder irgendwelche Kontrolle, sondern ja eigentlich nur Zusatzinformationen. Trotzdem kenne ich kaum einen Piloten, der sagen würde, wenn FIS mir jetzt vorschlägt, 30 Grad nach links zu fliegen, dass er das dann nicht macht. Ne? Also es ist die ganze Zeit liegt die Verantwortung schon beim Piloten. Man verdrängt es aber auch. Und um diese Sache mit dem Flugleiter mal aus meiner Perspektive zu beleuchten, wir wissen gar nicht bei der DFS, welche Plätze jetzt ohne Flugleiter sind und welche mit. Ja, das mag vielleicht irgendwo in den Tiefen der ARP verschwunden sein, dass es da drin steht, aber wenn ich jetzt ad hoc jemanden habe und der hat ein Problem und da geht zu einem Platz, wo ich dann anrufe, um den zu fragen, ob er da ist und da ist dann niemand, vielleicht aber auch, weil er eben kein Flugleiter generell nicht ist, das weiß ich dann gar nicht. Und dann habe ich als Flugsicherung natürlich das Problem, da ist jetzt jemand, der muss da spontan landen, der hat vielleicht einen technischen Defekt, dann landet der und da ist niemand, den ich anrufen kann und fragen kann, ob der jetzt heile unten angekommen ist oder ob der irgendwie zerstört vor der Landebahn liegt. Das ist der Nachteil von diesem Fliegen ohne Flugleiter. Das heißt, ich muss dann tatsächlich im Ernstfall vielleicht sogar die Polizei rausschicken und dass die Polizei dann kommt und guckt, geht's dem gut oder nicht, weil da kein Flugleiter ist und auch ansonsten kein Pilot anscheinend, den man freireichen kann.
Ingo, die Frage mal an dich als Rechtsanwalt, wie gut sind wir Piloten auf dieses FOF vorbereitet?
Das ist in Deutschland sehr schwierig. Wir leben in einer Gesellschaft, die ein bisschen so eine Vollkasko-Mentalität lebt. Und das merkt man an der Rechtsprechung, das merkt man an diversen Urteilen, das merkt man auch bei den Menschen zum Teil. Das hat sich eingebürgert über die Jahre. Ich halte es für falsch. Ich finde Fliegen ohne Flugleiter grundsätzlich eine super Idee. Ich glaube auch, dass das gut zu bewerkstelligen ist. Schwierig wird's, wenn da mal was passiert oder wenn jemand auf der Bahn liegt, denn dann will hinterher keiner mehr verantwortlich gewesen sein. Und die größte Sorge bei den Plätzen, die ich erlebt habe, war dieses, was ist, wenn sich plötzlich ein riesiges Loch auf der Runway auftut und da rollt einer rein, ja, oder da fällt einer hinein, wie oft muss ich das kontrollieren? Und da fürchte ich, wird man noch viel Arbeit leisten müssen, um dann zu gucken, dass dann später damit auch vernünftig und in einer gewissen Abwägung umgegangen wird. Da glaube ich, wird es viele geben, denen das sehr, 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 sehr schwer fällt. Und ein bisschen habe ich den Eindruck, das soll bitte keine Schelte in irgendeiner Art und Weise sein, dass diejenigen, die dann auch Beauftragte für Luftaufsicht sind, sich da viel, viel schwerer momentan noch tun, weil die über Gefahrabwehr teilweise ein bisschen Gründe und Wege suchen, ihre sicherlich verantwortliche Stellung zu halten, aber auch ein bisschen auf diese Leitung mit auszudehnen.
Vintje, wenn du jetzt mal so ein bisschen in deiner Zeit zurückgehst, du hast mit der PPL angefangen, dann bist du erstmal ein bisschen VfR, so wie jeder von uns, durch die Gegend geknattert. Glaubst du, da ist auch ein bisschen Verwirrung dabei, weil es momentan kein einheitliches Verfahren gibt? Könnte es daran liegen, dass wir Piloten vielleicht ein bisschen verängstigt sind?
Ja, es hat schon so eine gewisse, wie soll man sagen, Eigenverantwortung, die natürlich jetzt im Fokus steht. Ich meine, vorher, wenn man sich daran denkt, man ist in der Platzrunde und man hat sämtliche Positionen gemeldet, dann war ja quasi immer Gegenanflug, Endanflug und es kam immer irgendeine Antwort vom Kontrolleur in Anführungszeichen. Und jetzt mittlerweile wird das halt bewusst ignoriert, was ich sehr gut finde. Gleichzeitig ist aber die Frage, kommt die Message an? Aber die Message kommt ja nicht an für diejenigen, die am Boden ist, sondern die Message ist ja für die anderen, die in der Luft sind. Und deswegen ist da schon so eine gewisse Verwirrung, weil ich war immer gewohnt, dass ich eine Antwort kriege. Jetzt kriege ich keine mehr, was ja bei Fliegen ohne Flugleiter ja zwangsweise ist. Und deswegen ist da schon so eine gewisse, wie soll man sagen, so ein Eigenexperimentieren im Raum stehend. Aber bisher, also aus meiner Sicht zumindest, sehe ich die Schritte als sinnvoll. Also es ist nicht kompletter Schnitt, sondern man merkt es langsam, man fängt es mit den Positionsmeldungen an und es wird dann immer weitergehen, bis am Schluss dann der Kollege am Turm eigentlich bloß noch, wenn es wirklich schlimm läuft, die 112 anruft.
Ich würde gerne mal so die Frage ins Publikum reinwerfen, an die Piloten oder auch an Scheinneulinge, sofern die dabei sind. Wer würde sich jetzt ad hoc sofort trauen, einen Platz anzufliegen, der nicht mit dem Betriebsleiter, mit dem Flugleiter besetzt ist? 90%. Ich habe das Gefühl manchmal, da ärgere ich mich drüber, wenn ich so mit dem Johann unterwegs bin oder auch alleine. Man fliegt einen Platz an, man meldet sich, der hat noch einen Betriebsleiter, der sitzt da noch und dann sagt dieser Betriebsleiter zu einem, ja, dann melden Sie mal den Gegenanflug. Das sind so Sachen, die ärgern mich persönlich. Wie steht ihr drei dazu? Also zum einen, Arne, du sagst immer, wenn du bei uns mit dabei bist, das kann der gar nicht, der ist gar kein Lotse, der darf das gar nicht. Wie sieht das der Rechtsanwalt in der Runde und wie sieht das der Verkehrspilot bei uns in der Runde? Arne, fangen wir an, bitte.
Ja gut, ich kenne ja nur die Bodenperspektive und natürlich, wenn ich bei euch mal mitfliegen darf, dann habe ich zum ersten Mal erlebt, wie das im Cockpit wirklich läuft. Ja, also finde ich spannend. Also ich selber bin ja das gar nicht gewohnt, dass man irgendwie ins Nichts funkt und dann keine Antwort kommt, so wie du das gerade erzählt hast, das ist ungewohnt. Ja. Und ich kenne es halt natürlich gar nicht, weil bei mir krieg immer eine Antwort und ich erwarte auch immer eine. Und zu dem Rechtlichen kann wahrscheinlich unser Anwalt was Besseres sagen, aber ich weiß ja, welche Befugnisse so ein, wie heißt das überhaupt, Luftaufsicht, ne? Betriebsleiter hat. Ist ja, das ist halt eine andere Kompetenz, als jetzt ein Fluglotse hat.
Ingo, irgendwie schon mal diesbezüglich juristische Nachfragen bei dir gewesen in der Kanzlei?
Ja, also Kompetenz hat er eigentlich, wenn man ehrlich ist, keine. Er ist im Prinzip ein besserer Parkplatzwächter. Ja, er kann dir sagen, Hausrecht, stell dich mal dahin, sonst nix. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil zum einen natürlich, wenn man ins Nichts funkt, es gibt ja auch den berühmten Finger Trouble, ja, falsche Frequenz eingegeben, dann funkt man doch nicht an den anderen Verkehr in der Platzrunde. Das wäre natürlich auch unschön. Auf der anderen Seite kenne ich auch Fälle, dann lesen die alles zurück und man sitzt da im Cockpit und denkt sich, ey, es war jetzt nicht für dich. Lass mal lieber den antworten, der vielleicht irgendwo in meiner Nähe ist und mir jetzt erklären möchte, da bin ich und schau, dass wir nicht zusammenkrachen, wir zwei. Rein rechtlich betrachtet, alles, was der tut, was nicht seine Aufgabe ist, hat, wenn man es mal streng betrachtet, immer ein Haftungsrisiko. Ja, also ich würde denen auch dringend raten, so wenig wie möglich in den Platzrundenverkehr einzugreifen, denn greifen sie ein, machen sie was nicht ihre Aufgabe ist und führt es hinterher zu Problemen, dann werden Fragen aufkommen, was war denn da los? Darum würde ich mich da eher zurückhalten. Es kann aber natürlich schon Situationen geben, wo das sinnvoll ist.
Sagen wir mal, das ist so 50-50. Also einerseits natürlich bin ich eher der Freund, der möglichst wenig spricht, also der Mann vom Boden. Klar, als Pilot muss ich meine Position reporten etc., gar keine Frage. Aber ich habe dann doch, sagen wir mal, den einen oder anderen Anfänger oder derjenige, der halt jetzt nicht allzu oft fliegt, also sprich halt 20 Stunden in 20 Jahren, Und da ist vielleicht schon mal gar nicht so schlecht, wenn ich so eine gewisse, habe ich so eine gewisse Sicherheit, beziehungsweise ich habe jemanden, mit dem ich, der mich runterspricht. Also runterspricht ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zumindest einmal, was soll ich als nächstes machen? Weil ich halt eher so ein bisschen überfordert bin, jetzt nicht so erfordert, dass ich nicht fliegen kann, aber halt eben mit den Verfahren jetzt vielleicht nicht ganz so firm bin. Und somit hat er schon so einen gewissen Mehrwert, der sich über Jahrzehnte eingebürgert hat, aber eben dieses darauf verlassen, dass quasi nur, weil ich das reportet habe, das dann auch funktioniert. Diese Sicherheit, die ist vielleicht trügerisch. Und da müsste man quasi mal aufbrechen. Aber trotzdem, für den einen oder anderen ist das vielleicht so eine gewisse Hilfestellung, wenn der sagt, keine Ahnung, kommt irgendwo rein und heißt halt, melden Sie einen Gegenanflug. Okay, da weiß ich, was ich tun muss. Und so melde ich halt irgendwas. Ich bin jetzt gerade, ist jetzt der Anfang oder Mitte oder Ende, wo muss ich was melden? Und das, deswegen würde ich sagen, es ist so zweischneidig.
Oh, da kommen schon die ersten Fragen aus dem Publikum.
Ja, Ulf Meckbach, ich habe zur Diskussion jetzt folgende Input nochmal zu geben. Wir haben über die Pseudosicherheit gesprochen, ne? Und diese Vollkasko-Mentalität etc. Komischerweise, also es war vorhin natürlich ein bisschen frech von mir, ich bin nur IFA geflogen, aber ich habe wenig VFA-Platzerfahrung, so weiß ich vielleicht 50, 60 Stunden in den USA, wo ich VFA geflogen bin. Komischerweise, viele Leute, die rübergehen nach USA, die hier in diesem Setting aufgewachsen sind, da macht keiner von denen einen Unfall. Die sortieren sich ein, da funktioniert alles, da die feiern sich sogar ab, dass sie da ohne irgendwelche Meldungen an fremde Plätze geflogen sind, sich bei Traffic samstagnachmittags eingesortiert haben und so weiter. Und ich glaube, es wird mindestens eine Pilotengeneration dauern, meines Erachtens, als Fluglehrer gesprochen, bis man den Fluglehrern und den Flugschülern und den Piloten abgewöhnt hat, dass da etwas ist, was ja, wie gerade festgestellt, rechtlich null Relevanz hat. Was ich schon Diskussionen hatte mit Betriebsleitern, die mir sagen wollen, sind zu früh eingebogen und so, sage ich, das Einzige, was du mir sagen kannst, ist den Wind. Und den kann ich noch bei mir auf dem Display ablesen. Also im Prinzip ist das so, wie du gesagt hast, der hat gar keine Befugnis. Und diese Pseudosicherheit, dass dann Leute sagen, der hat mir doch gesagt, ich muss das machen, führt zu langen Landungen, führt zu Overshoots von Runways, ne, weil die gesagt haben, der muss jetzt landen, muss der gar nicht. Das ist am Ende Pilot's Decision. Und den Controller mal gefragt, selbst wenn ich mit einem echten Controller auf einer echten Frequenz arbeite und entscheide mich anders, dann ist das Captain's Decision und auch dann habe ich immer das Recht, das mal zu machen. Ich muss mich nachher zwar rechtfertigen aus bestimmten Gründen, aber auch da bleibt immer die Verantwortung bei den Piloten. Und da muss man anfangen bei der Pilotenausbildung und bei der Pilotenweiterbildung, dass alle wissen, dass du natürlich rausgucken musst, egal wie voll die Platzrunde ist. Und dann ein Tipp nochmal auch an alle, weil ich das als Lehrer immer wieder lebe, gerade hier in Hildesheim, hier ist ja manchmal quasi Pearl Harbor in live, ne, wenn man hier nachmittags ankommt. Es nützt mir nichts, wenn einer sagt, Delta, Echo, Foxtrot, Gegenanflug. Ich sehe den manchmal nicht. Du siehst ja noch nicht mal den Kaliberg hier teilweise, wenn du hier anfliegst, wenn das Licht falsch steht. Schön wäre es, wenn er mir sagen würde, eine rote Cessna, ne, mit Delta Fox. Und in Amerika wirst du immer einen Flugzeugtyp dazu kriegen. Weil es ist ein Unterschied, ob ich mit der PC-12 hier reinnagel, die 180 im Gegenanflug hat, oder ob ein UL mit auch Delta Fox dort hinten irgendwas macht und die hat aber irgendwie 40 Knoten drauf, weil ich kann mich da nicht einsortieren. Also Tipp an alle, wenn sie an unkontrollierte Plätze fliegen, erstmal immer die Verantwortung sowieso bei einem selbst. Und nochmal ein Tipp von mir aus Fluglehrersicht, weil ich kriege jedes Mal einen halben Herzinfarkt, wenn da einer um die Ecke kommt auf einmal, vielleicht einfach mal sagen, was es für ein Flugzeugtyp ist, damit man das nochmal mit dazu gibt. Also Delta Echo Fox, Cessna, rechten Gegenanflug und so weiter. Und das andere ist, rausgucken und vermeiden. See and avoid, das ist eigentlich die Grundregel. Und deswegen ist die Diskussion eher eine, die gegen Gewohnheiten geht, aber nicht irgendeinen rechtlichen Belang hat. Und deswegen glaube ich einfach, wir müssen den Leuten das abgewöhnen oder neu beibringen, dass sie eben nicht mehr damit rechnen, dass da einer sagt, guten Tag, ja, Sie dürfen jetzt landen. Da stehen ja auch Leute am Rollhalt, die warten, bis einer eine Startfreigabe gibt. Die wird er nicht kriegen. Rechtlich zumindest nicht, ne? Das musst du selber machen.
Wir hatten hier hinten noch eine Wortmeldung.
Ja, eben wurde gesagt, dass es ja schwierig ist mit Finger Trouble oder ähnlichem, dass man keine Antwort kriegt. Da gibt's aber ein gutes Beispiel. Ich meine, es wäre Höxter. Die haben eine automatische Bandansage. Wenn da der Anruf kommt, haut der raus, ich bin Höxter und das ist der aktuelle Wind und wir würden empfehlen. Fertig.
In den USA steht an der Frequenz ein zusätzliches Zeichen, an dem du erkennen kannst, dass es automatische Ansagen an diesem Platz gibt.
vielleicht dazu schnell zwei sagen, es gibt es ja mittlerweile hier teilweise auch, also so ein GTN zeigt ja auch die Frequenz, die Kennung dazu beispielsweise an, das mit der automatischen Anzeige ist natürlich super. Ich selbst hatte es mal in, ich glaube Batry war das in Frankreich, wo ich eben dann fröhlich gelandet bin, ich war mir sicher, ich bin auf der Frequenz, um dann festzustellen nach der Landung, ups, war doch die falsche, was dafür gesorgt hat, dass ich einen riesen Einlauf bekommen habe von den Franzosen. Zu dem Flugzeugtyp, es gibt da zwischenzeitlich eine NFL, die ist gar nicht alt, ich müsste jetzt schauen, wie lang. Man kann beim abgekürzten Rufzeichen den Flugzeugtypen verwenden, da kann man jetzt noch ein bisschen streiten, wie weit es geht, aber zum Beispiel jetzt Muni, November ist überhaupt kein Problem, würde ich auch beim Fliegen ohne Flugleiter durchaus den Leuten raten. Und es macht auch Sinn, nicht nur zu sagen, ich bin, keine Ahnung, 10 Meilen weg oder 10 Meilen südlich des Platzes, sondern vielleicht auch zu sagen, wie lange man voraussichtlich noch braucht, bis man da ein Faktor ist.
Ich fand den Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass wir in der Kommunikation sauberer werden müssen, gerade im VFR-Fliegen, finde ich sehr wichtig, weil ich manchmal das Gefühl habe, es gibt auch maulfaule Piloten. Seht ihr das auch so? Nicken so in der Runde? Ich bin ja manchmal auch so ein bisschen, also dieses Fliegen ohne Flugleiter, muss ich jetzt zum Beispiel sagen, habe ich in den Staaten erst kennengelernt. Ich war hier ganz braver deutscher Pilot. Na, du fliegst nicht an einen Platz, wo kein Flugleiter sitzt. Punkt, Feierabend. Das war einfach No-Go. Dann kam ich nach Amerika, habe meine validierte Lizenz bekommen an einem Platz, der extrem gut beflogen ist, in Los Angeles, im Torrance Airfield, in Torrance unten. Und habe dann erstmal gesehen, beziehungsweise gehört, in Amerika ist alles viel einfacher zu fliegen. Und wir haben ja zwei haben wir, ne, mit US-Lizenz. Drei. Wir haben 3 Leute mit US-Lizenz, die werden es wahrscheinlich bestätigen. Vintje, du bist auch schon drüben geflogen. Ingo, du auch? Okay, also ihr kennt das. Es ist tatsächlich einfacher. Man achtet ein bisschen mehr auf Bravo. Da muss man eben drauf achten, fliegt da nicht rein, weil sonst gibt's echt einen auf die Mütze vom Controller. Das ist so wie bei uns Charlie. Und dann habe ich kennengelernt in Los Angeles die Airwork Spaces. Da gibt's also südlich von Torrance tatsächlich eine Airwork-Box. Da geht man rein mit seiner Cessna und da macht man mit dem Fluglehrer dann Airwork. Da gibt's eine spezielle Frequenz für, da meldest du dich an, da sagst du, ich komme aus irgendeiner Himmelsrichtung und dann knatterst du dann da fröhlich pfeifen deine Steep Turns runter und auch deine Ziellandeübung für den Hafen und dann gehst du dann da irgendwann wieder raus und dann gibt's ein Special VFR-Verfahren über Lex International. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ich habe nach dem ersten Flug in den Staaten festgestellt, die amerikanischen Piloten sind viel kommunikativer an diesen unbesetzten Plätzen als bei uns. Wenn Onkel Herbert angeknattert kommt irgendwo an seinem Platz und meldet dann vielleicht gerade mal noch mit Ach und Krach den Endanflug. Seid ihr der Meinung, so wie wir es gerade aus dem Publikum auch gehört haben, dass es eine Generation Piloten bedarf, bis sich das im deutschen Pilotenkopf gefestigt hat oder bis das eine Selbstverständlichkeit geworden ist?
Ja, ich würde mal sagen, also so vielleicht eine ganze Generation, ich meine, das sind immer diese typischen 30 Jahre, aber ich denke mal, das wird schon noch so 10 Jahre dauern, bis das halt wirklich zur Realität wird. Ich meine, es gibt mittlerweile ein paar Flugplätze, die machen das, aber im Großen und Ganzen muss ich die schon suchen, also im süddeutschen Raum, also in die Gegend, wo ich komme, also ich wüsste nicht allzu viele Flugplätze, die das durchführen. Es gab welche, die hatten das schon immer so gemacht, aber nur für die Ansässigen. Wenn aber ich als Fremder komme, dann muss ich mich trotzdem vorher irgendwie PPR-mäßig anmelden. Es kann dann sein, ja, ruf einfach rein, das passt schon, was ja so ein bisschen skurril ist, weil darf ich, da darf ich nicht. Weil es geht ja weniger um das Fliegen, sondern es geht ja um den Crash mit der anschließenden 112, die angerufen werden muss. Das heißt, es geht eigentlich um die Notfallmeldung und weniger jetzt um das Funken per se. Und deswegen würde man sagen, in der Sekunde, wo ich würde mal sagen, mehr als 50% der Flugplätze fliegen ohne Flugleiter ist, dann muss man sich daran gewöhnen. Das heißt, grundsätzlich von der Mentalität her, ja, bin ich auch dabei, das dauert eine Generation, bis man da hinkommt. Aber ich sage mal so, die Verfahren in den Griff zu kriegen. GPS zum Beispiel, ich meine, vor 30 Jahren GPS, das war so das neumodische Zeug. Heutzutage ohne geht's nicht mehr. Und deswegen, wie gesagt, wird das, sind zwar jetzt auch 30 Jahre, aber nichtsdestotrotz, denke mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn halt die meisten Flugplätze das, wenn die umgestellt haben, muss man sich quasi daran gewöhnen. Man kommt nicht aus. Und selbst heutzutage, ich meine, es gibt immer noch Piloten, die fliegen immer von A nach B und von B nach A zum Kaffee trinken, weil das kennen sie, das machen sie immer so. Und ob die dann quasi mit dem Typen reden oder ob sie dann quasi eine Blindmeldung abgeben, ja, da hat man dann eher anders Problem. Aber die anderen, die sozusagen ein bisschen offener sind, ich denke, das müsste relativ zackig gehen.
Frage zur Betriebserlaubnis des Flugplatzes. Es gibt keinen Betriebsleiter mehr. Es gibt nur noch PPR. Die Betriebsgenehmigung gibt mir die Grundlage dafür, dass ich dorthin fliegen kann. Für das Loch auf der Bahn muss der Betreiber dann eben dreimal pro Woche rausfahren und schauen, dass da keins ist.
Ja, also die Betriebsgenehmigung, je nachdem wie die formuliert ist, meistens hängt es ja an der Sicherheitsperson vor Ort und an dem Rettungsequipment, was irgendwie einsatzbereit sein muss. Und teilweise ist die Schwierigkeit, dass diese Betriebsgenehmigung zu ändern, dazu führen kann, dass gewisse Dinge wieder geprüft werden. Und dann ist plötzlich der Wald, der da seit 10 oder 15 oder 20 Jahren steht, zu nah. Und dann muss man die Schwelle versetzen und dann geht es nicht mehr nach Sunset und so weiter und so fort. Das sind auch Probleme aus der Praxis. Aktuell versuchen wohl die Luftämter das sehr zu vereinfachen durch gewisse Standardisierungen. Es gibt auch ein paar Plätze, Kulmbach zum Beispiel, wo das sehr exzessiv gelebt wird, das Fliegen ohne Flugleiter. Ich bin mir nicht immer so hundertprozentig sicher, ob das alles von der Betriebsgenehmigung dann auch tatsächlich so umfasst ist oder manchmal ein bisschen pragmatisch gesehen. Also da wird schon sicherlich irgendwo jemand sitzen, der im Notfall den Rettungswagen fährt. Aber da wird sich einiges noch tun. Ich würde aber das gleich aufgreifen.
Wenn ich an einem Platz lande, an dem niemand ist, zu den Zeiten, die angegeben sind, machst du das ja auf eigene Gefahr. Wie wäre das rechtlich abgesichert? Denn wenn ich da verunglücke und man findet mich erst nach 3 Tagen, ist es ja auf meine eigene Gefahr hin passiert.
Pauschale Haftungsausschlüsse sind de facto immer unwirksam. Punkt aus Ende. Da gibt's ganz, ganz wenige Möglichkeiten, wo man das machen kann. Man muss da extrem differenzieren. Und wenn ich da reinschreibe, eigene Gefahr, und dann spanne ich da einen massiven Stolperdraht, der mir das Fahrwerk abreißt, dann ist das blöd, ja. Egal, ob der da vorsätzlich dazu da war oder einen anderen Zweck hat. Das heißt, dass man auf eigene Gefahr da landet, außerhalb einer Betriebszeit, das wird immer der Fall sein. Da wird auch der Pilot immer verantwortlich sein. Die Verantwortung des Platzbetreibers wird sich auf elementare Verkehrssicherungsmaßnahmen beschränken. Und die spannende Frage ist jetzt, ob diese Verkehrssicherungsmaßnahme bedeutet, da muss jeden Tag mal einer vorbeischauen, oder es reicht, wenn da einmal im Monat einer vorbeischaut. Und das entscheidet am Ende ein Richter, der bedauerlicherweise nicht selten keine Differenzierung zwischen einer 777 und einem UL kennt. Weil für den ist Luftfahrt immer was Hochgefährliches, eine Blackbox. Und was dann da rauskommt, weiß kein Mensch. Der holt sich im Zweifel einen Sachverständigen, da ernennt er irgendeinen, den er jetzt für qualifiziert hält. Und je nachdem, was der für eine Meinung verfolgt, wird da ein Ergebnis XYZ rauskommen. Also da ist rechtlich leider ein großes Problem gegeben, dem man nicht Herr werden wird können. Das wird sich rausbilden müssen.
Ich denke, wie lang das dauert, bis das akzeptiert ist, da können gerade wir als Fluglehrer sehr stark mithelfen. Zum Beispiel das Beispiel, was auch schon genannt worden ist, was nützt eine Meldung Cessna Bravo Echo im Gegenanflug? Bei uns ist der Gegenanflug 2,5 Kilometer lang. Ja, und du siehst nicht, wo die ist. Und ich versuche den Leuten immer beizubringen, melde, drehe ein, Gegenanflug, Punkt. Dann weiß jeder, der ist jetzt an der Ecke, wenn er denn da auch ist. Gibt auch Spezialisten, die dann trotzdem nicht dort sind. Ja, aber sowas würde schon ganz, ganz extrem helfen. Und dann gibt's halt noch die Angestellten von den Flugplatzbetreibern, die natürlich Angst haben, dass sie ihre Rechte verlieren. Ja, und solange man das nicht aus den Köpfen rauskriegt, ja, dass die einfach da mal 5 Gänge zurückschalten, wird es auch noch sich in die Länge ziehen. Meine Meinung. Aber steht der Tropfen hüllt den Stein.
Ja, genau. Ich habe eben selbst die Erfahrung gemacht, als wir in den USA fliegen waren, dass es deswegen auch so leicht war, Fliegen ohne Flugleiter zu betreiben, weil die eben alle ADS-B da drin haben. Also man weiß relativ genau, wo die Leute fliegen. Man kann da schon ungefähr sogar die Platzrunde einsehen. Das ist halt in Deutschland einfach nochmal eine Nummer schwieriger, weil wir da eben nicht dieses ADS-B verpflichtet haben. Ne? Das, genau, einfach nur mal als Einwand.
Ich hätte erst eine Anmerkung. Vorhin hat einer von euch, glaube ich, gesagt, sprechfaule Piloten. Die gibt's auf jeden Fall. Was ich beobachte, gerade auch, also ich bin als Classroom Instructor oft mit Leuten unterwegs, die sicher zu wenig fliegen und einfach ihre Auffrischungsschulungen so machen. Und da beobachte ich oft, dass die sich teilweise nicht trauen, ihre Position in einem Anflug zu melden, weil der Flugleiter genervt klingt. Also zum Beispiel, also ich, Gegenanflug wird gemeldet, das kommt noch dann vernünftig zurück, ja. Und dann meldet der Dreh in den Queranflug und dann kommt schon ein sehr genervtes Kennzeichen. Und wenn dann schließlich sagt Final, dann ist es schon so, als wäre das ein Affront, dass er jetzt hier den nochmal anspricht. Also das ist natürlich was, wo auch, den er ja gar nicht anspricht, ne? Aber der Flugleiter, der da unten sitzt, der fühlt sich genervt dadurch, dass da in kurzer Zeit ins drei Meldungen kommen. Und das ist was, da müsste man natürlich auch auf diejenigen, die den Flugleiterdienst machen, ein bisschen einwirken und sagen, okay, wenn ihr schon noch vielleicht da sitzen müsst aus Betriebsgründen für den jeweiligen Platz, aber dann fördert doch das, dass die Position vernünftig angegeben wird. Also das ist was ich öfter beobachtet habe jetzt schon, dass wenn jemand gerade eben nicht viel Routine hat, dass er sich dann tatsächlich davon angesprochen fühlt. Mir ist das wurscht, ich fliege so viel. Wenn da einer genervt zurückredet, dann ist mir das egal, weil ich genau weiß, dass er eigentlich keine Kompetenz hat. Aber das ist bei vielen Piloten, die ganz wenig fliegen, eben nicht unbedingt der Fall. Das ist das eine. Das zweite wäre eher eine juristische Frage. Und zwar, ich war kürzlich zweimal nacheinander in Leverkusen. Die haben jetzt seit, glaube ich, Anfang diesen Jahres, fliegen ohne Flugleiter, zumindest unter der Woche. Und interessanterweise verlangen die aber unter Hinweis, dass sie sonst Schwierigkeiten kriegen vom Luftamt, dass man per AeroPS in dem Fall eine Landemeldung online absetzt. Wie ist das eigentlich juristisch? Ich meine, erstens mal, jetzt setzt den Fall, jemand hat keinen AeroPS-Account. Und dieser Hinweis, dass sie dann Ärger kriegen vom Luftamt, kann das überhaupt sein? Ich meine, entweder haben sie die Genehmigung verflogen ohne Flugleiter oder nicht, oder?
Man muss unterscheiden, die müssen alle immer noch ein Flugbuch führen. Und in der Praxis, und das finde ich generell mal eine ganz gute Idee, machen jetzt viele das, dass sie die Start- und Landemeldung über AeroPS machen lassen, dass damit das Flugbuch geführt ist. Das heißt, der Platz muss die Flugbewegungen auch beim Fliegen ohne Flugleiter aktuell noch weiter dokumentieren. Und das wird dann hier halt elektronisch gemacht. Manche lassen das per E-Mail noch zu, denen wird es vermutlich auch reichen, wenn man denen eine E-Mail schreibt. Aber die, wenn ihr Flugbuch nicht führen würden, dann könnte der Platz tatsächlich Ärger bekommen.
Aber letztendlich ist das ja ein Hemmnis für diese Entwicklung, Fliegen ohne Flugleiter, oder?
Das sicherlich. Das gibt aber aktuell auch grundsätzlich mal die Gesetzeslage nur so her. Das mag nicht europarechtskonform sein, da kann man jetzt eine Doktorarbeit drüber schreiben. Im Ausland geht es völlig anders. In Mirosławice, wo ich fliege, in Polen interessiert es keinen Menschen. Da kann ich fliegen, so viel ich will, da ist auch keiner da. Da gibt es auch keinen Turm, da ist nichts, das ist einfach Gras. Die fangen jetzt an, auf dem Grasplatz nachts zu fliegen mit einer nicht ICAO-konformen Beleuchtung. Die stellen teilweise da Akkulampen hin und fliegen die nachts. Und das ist legal. Also da sind wir in Deutschland auch sehr unentspannt, aber hier müssen wir das Buch eben noch führen. Das wird verlangt werden und solange das geführt werden muss, kommen wir da nicht dran vorbei.
Die Start- und Landemeldung, war das nicht früher mal wegen Landesflucht gedacht?
Da kam auch der Flugleiter her.
Könnte man doch beenden, meinetwegen können die doch heutzutage alle das Land verlassen.
Ja, vielleicht sollte mal einer erwähnen, aus welcher Zeit es kommt, dann wäre es vielleicht auch ganz schnell weg. Aber ja, ist sicherlich ein Thema. Gibt's aber halt im Ausland teilweise auch, Österreich.
Wenn du deinen Schein verlängerst, dann schaut das L3, die Prüfer, die schauen nach, ob der Flug stattgefunden hat. Das ist der erste Check. Der könnte es dann nicht mehr, genau. Und das ist die Frage, wie das dann gecheckt wird. Also, das ist noch so ein Thema, das sind noch mehr Rattenschwanz dahinter.
Wir hatten noch eine Frage hinten aus der letzten Reihe. Der hat sich erledigt, gecancelt, disregard, okay.
Na, vielleicht kann der Arne noch mal was dazu sagen, weil da ging es noch mal um die Freundlichkeit der Flugleiter.
Ja, also das ist tatsächlich so. Ich kenne es ja aus der FIS-Perspektive und ich versuche immer freundlich und korrekt und wenn es geht auch mal ein bisschen lustig zu sein. Und es gibt leider auch andere Beispiele. Es fällt mir schwer, mich da jetzt zu rechtfertigen, weil ich selber es anders mache. Aber natürlich kannst du dadurch, dass du die Atmosphäre auf der Frequenz schaffst, die andere nicht nur zum Sprechen ermuntern, sondern sogar vielleicht so weit geht, dass derjenige sich da wohlfühlt und auch mal sagt und sich traut zu sagen, wenn ein Problem ist. Das ist in meinen Augen die elementare Voraussetzung für sowas. Ob es jetzt ein Flugleiter ist oder ein Fluglotse. Du musst es hinbekommen, dass sich auch der Flugschüler traut zu sagen, hey, ich habe hier ein Problem. Und wenn er aber schon beim ersten Satz unfreundlich behandelt wird, wird er das nicht tun. Er wird es so lange totschweigen, bis es eventuell dann auch schon zu spät ist. Und das ist gefährlich. Mir wird manchmal vorgeworfen, ich würde den Piloten einen viel zu roten Teppich ausrollen und es allen viel zu einfach machen, indem ich ihnen alles abnehme. Tue ich nicht. Ich versuche einfach nur eine Empfehlung, eine Atmosphäre zu schaffen, wo man sich wohlfühlt. Die Leute haben eine Menge Geld in die Hand genommen, um jetzt zu fliegen. Warum sollte ich ihnen das vermiesen, indem ich meine schlechte Laune an denen auslasse? Das ist einfach nicht Sinn und Zweck. Wenn ich Frust habe, ist das privat. In dem Moment, wo ich da sitze und funke, habe ich mich gefälligst nach Freundlichkeit und normal menschlich miteinander zu verhalten. Ich bin ja, jetzt heißt der Fluginformationsservice und nicht Beschimpfungsrottelein mit Fistourette. Das wäre 0, 3 mal die 8, 3 mal die 6. Richtig, das kostet auch extra. Also das macht, also wenn die Peitsche knallen hören willst im Hintergrund, dann musst du noch was drauflegen.
Ich glaube, der
Winter, bitte. Vielleicht noch ein Punkt am Schluss raus. Ich meine, es ist immer mit diesen Melden. Also es, gerade wenn ich einen Flugschein mache, dann ist es natürlich immer schwierig. Ich check selber nicht, was muss ich tun. Also heißt, wenn du an der Position bist, dann melde dich und so weiter. Warum melde ich mich eigentlich? Ich melde mich nicht, damit der Kollege am Boden weiß, wo ich bin, sondern ich melde mich, weil die anderen wissen, wo ich bin. Wie beim Autofahren. Beim Autofahren setze ich auch einen Blinker nicht für mich, sondern dass jemand anders sieht, was ich vorhab. Wenn ich nachts um 3:15 an irgendeiner Ampel stehe und da ist keine Sau um mich rum und trotzdem geht bei mir der Blinker. Weil es könnte ja sein, dass irgendjemand rauszieht, den ich nicht sehe und trotzdem gebe ich die Information weiter. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, warum ich melde, glaube ich, dann geht das lockerer von der Hand, als dass ich sage, ich muss jetzt quasi in der Platzrunde mich 4-mal melden, einmal quasi im Gegenanflug, dann beim Eindringen Queranflug, Endanflug und was immer, sondern es geht darum, dass, wenn ich feststelle, es sind mehrere Flugzeuge, dass ich ihm sage, ich bin das rote Flugzeug plus, ich bin jetzt in der Mitte von dem Queranflug plus, ich bin jetzt im kurzen Endteil. So nach dem Motto, ja, du könntest vielleicht noch rausstarten, das wird sich ausgehen, bla bla. Also für den anderen denken und nicht für sich selbst. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, ich glaube, man sollte aber eins bedenken. Ich mag diesen Begriff Hobbypilot nicht, aber es gibt natürlich welche, die fliegen mehr, es gibt welche, die fliegen weniger. Wer im Ausland unterwegs ist, und damit meine ich jetzt nicht nur Österreich, der wird es möglicherweise auch schon mehr gewohnt sein, dass da eine gewisse Eigenverantwortung gilt. Wenn jetzt jemand wenig Praxis hat, dann ist Funken sehr fordernd. Also ich denke da an meine Anfangszeit zurück, da war Funken die größte Herausforderung. Jetzt macht es mir fast schon Spaß. Also fast eigentlich macht Spaß. Es geht auch dann ein bisschen von selbst, nur da muss man halt auch die Routine dafür entwickeln. Und da wird noch viel dran zu arbeiten sein. Und wenn dann jemand die Routine hat, dann kann der ja auch mal versuchen, für andere ein bisschen mitzudenken. Das schadet manchmal wahrscheinlich nicht.
Kommunikation ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Wir haben es ja gerade gehört. Würdet ihr es für sinnvoll erachten, ich stelle die Frage vorsichtig und diplomatisch, wenn man sogenannte VFR-Meldepunkte für eine Platzrunde veröffentlichen würde in jeder Platzrundenkarte, damit es einfach klarer ist, wo man sich zu melden hat. Würde das aus eurer Sicht Sinn machen? Ja, eine Ecke ist eine Ecke, das ist richtig. Aber wenn es markante Punkte geben würde, weil wir haben es ja gerade hier von einem Kollegen gehört, der meldet dann sich im Gegenanflug, da ist er eigentlich noch gar nicht im Gegenanflug, sondern knattert vielleicht noch im 90-Grad-Winkel auf den Gegenanflug zu oder ist schon ganz woanders, ne?
Ja, Leute einfach funken, rausschauen, an welcher Position bin ich, weil sie sich an der Position melden, an denen sie gar nicht erst sind.
Würde dann aber auch wieder voraussetzen, be ahead of your aircraft, ne?
Also wenn da wirklich eine markante Halle steht, ja, und die nennt man dann Mike, wird das wahrscheinlich allen helfen, wenn man dann diese Karte hat mit diesem Punkt drauf, die ja dazu einlädt, sich darüber dann auch zu melden. Glaube ich, wird das keine schlechte Sache. Ich weiß halt nur nicht, inwieweit das rechtlich ein Problem ist.
Genau, Bonhangela, rote Schule, Bonhangela, ist der Klassiker. Ich halte es aber nicht unbedingt für sinnvoll, weil die meisten Platzrunden sind sehr eng. Es gibt Leute, die machen kürzere Meldungen, es gibt welche, die machen längere. Und wenn ich jetzt zu viele Pflichtmeldepunkte einführe, dann quatschen einen da irgendwelche Leute voll, belegen die Frequenz und die anderen können möglicherweise eine viel wichtigere Meldung nicht absetzen, unabhängig davon, dass er unabhängig von der Frage der Einflugpunkte manches doch auch sehr pragmatisch gehandhabt wird. Also wir sind hier direkt auf den Endanflug eingedreht, von Süden kommend. Da fliege ich dann keine Platzrunde ab und dann stifte ich vermutlich mehr Verwirrung. Das wäre der Wunsch nach Vollkasko-Mentalität ein bisschen, würde ich sagen. Wenn man sagt, oh bitte erkläre mir, wo ich mich melden soll. Besser ist es, die Leute denken mit und sagen, wo ist es denn sinnvoll.
Anne, du hattest am Anfang, als ich dir die Frage gestellt habe, Verwirrung, weil das Verfahren ist noch nicht so ganz klar, hattest du gesagt, naja, ich weiß ja gar nicht, ob der dann gelandet ist, ob der sich nicht irgendwie mit dem Ringelpiez hingelegt hat. Frage nochmal an euch, auch gerade dich als Lotse, welches Verfahren wäre sinnvoll oder welches Verfahren müsste eingeführt werden, dass auch Plätze, dass du weißt, dass jemand sicher gelandet ist, an dem kein Betriebsleiter sitzt? Was wäre das zum Beispiel?
So also wenn der generelle Landemeldung ans AIS erfolgen müsste, würde ich bei jedem Flug das wissen. Allerdings gilt das natürlich bis jetzt nur für jemanden, der auch einen Flugplan gemacht hat. Das sind die wenigsten. Ich weiß auch nicht, wie groß die Kapazität vom AIS dann wäre tatsächlich, wenn wirklich jeder immer eine Landemeldung abgeben muss. Wenn das online passiert, glaube ich, wäre es nicht so ein Problem. Wenn es aber jedes Mal, wenn er gelandet ist, anrufen muss, werden wahrscheinlich die Plätze, die sie jetzt haben, an Telefonleitungen nicht reichen. Also vielleicht wäre eine Online-Lösung, so eine Arrival-Message, eine Möglichkeit. Ansonsten muss ich jedes Mal raten, ist dieser Platz jetzt mit Flugleiter oder ist der ohne? Jetzt ist derjenige da gelandet, geht's ihm gut oder muss ich die Polizei schicken? Das ist alles noch nicht richtig geklärt.
Ich finde auch dieses Durcheinander, mal ist es Radio, dann wieder Info, ob dann gerade IFA-Betrieb ist oder nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, welche Verbesserung das gebracht haben soll. Ich find's gruselig. Vielleicht mal von eurer Seite, welchen Sinn hat man dahinter verbauen wollen, dass es entweder Info bzw. Radio ist?
Ja, rechtlich haben die unterschiedliche Kompetenzen. Also Radio ist der Betriebsleiter, der wenig bis nichts darf. Info ist im Prinzip ein Aviso, der Wetter ansagen kann. Das heißt, es ist schon, ich meine, der geneigte IFA-Pilot weiß dann vielleicht besser, was ihn erwartet. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dem mit dem Landen. Ich meine, die Funkabdeckung ist zwischenzeitlich in vielen Teilen sehr gut. Mag es Ausnahmen geben, aber man könnte zum Beispiel mal überlegen, ob man nicht einfach versucht, es möglich zu machen, dass man bis zur Landung auf der FIS-Frequenz bleibt. Oder ob man alternativ sagt, man lässt den Squawk stehen, das macht man jetzt mit manchen FIS-Gebieten, dass man sagt, gar kein Einleitungsanruf mehr, sondern du gibst nur den Squawk ein, da in Südwest unten bei Freiburg die Ecke, damit weiß ich, du bist auf der Frequenz und wenn ich dann gelandet bin, schalte ich den halt um auf 7000 oder sonst irgendwas. Also da könnte man möglicherweise schon sich Verfahren überlegen, ohne dass es jetzt schon final durchdacht ist.
Ja, also das Problem ist einfach, je nach Region hier in Norddeutschland sehe ich relativ tief und ich höre auch relativ tief. Das ist aber so ab Mitteldeutschland oder irgendwo, wo Hügel sind, schwierig. Das heißt, ich werde nicht sehen, wenn du den Transponder von 3701 im Saarbrücken-Sektor auf 7000 umswitcht in 200 Fuß Höhe. Das sehe ich einfach nicht. Das heißt, da ist immer noch nicht klar, ob du es geschafft hast. Wenn du das erst am Boden umstellst, das wäre der sicherste Weg. Also du bist ja erst heile gelandet, wenn du wirklich unten bist. Kann immer noch was passieren. Das sehe ich wahrscheinlich auch bei hier im norddeutschen Platz nicht. Also diese ganze Geschichte mit diesem Listening Squawk, das ist ja das, was im Moment so angedacht ist und eine Riesendiskussion ja auch gibt. Wir sind da immer noch in der Testphase. Also es geht noch bis Ende Oktober und dann wird entschieden, ob dieses Verfahren jetzt bundesweit kommt oder ob das wieder abgeschafft wird. Andere Länder haben das schon. Die Holländer, soweit ich weiß, machen das so. Da kriegst du gleich am Anfang gesagt, du kannst diesen Squawk setzen, aber du kriegst hier nichts. Ja, es gibt keinen Service. Wir werden zumindest versuchen, dir so eine Art Kollisionsvermeidung zu geben, wobei mir der Unterschied zwischen Verkehrsinformation und Kollisionsvermeidung wahrscheinlich rechtlich schwierig ist. Aber wenn dir wirklich einer in derselben Höhe entgegenkommt, dann kriegst du hoffentlich auch auf diesem Listening Squawk was gesagt. Aber es ist halt immer noch die Frage. Es gibt zwei mögliche Szenarien. Das eine Szenario wäre, man entlastet die Funkfrequenz, indem viele Leute gar nicht mehr rufen, sondern diesen Listening Squawk setzen. Und dadurch hast du mehr Kapazität, dich um die sich wirklich angemeldet haben, zu kümmern und auch Kapazität, denen dann diese Kollisionsvermeidung angedeihen zu lassen. Anderes Szenario ist, es rufen genauso viele wie vorher, plus noch die Listening Squawker. Das ist dann natürlich nicht der Effekt, den wir auf FIS haben wollen. Und das wird sich jetzt am Ende Oktober rausstellen, wie das jetzt gelaufen ist. Also bis jetzt, soweit ich sehe, ist es immer noch zwei Lager. Die einen finden es super, die anderen sind damit nicht so glücklich.
Provokant, ohne da jetzt zu weit abschweifen zu wollen, ist natürlich die Frage, ob das nicht auch der Schritt zur Automatisierung ist. Also wenn man hier reinlandet und die Fallschirmspringer sind in der Luft, fand ich faszinierend, kommt da die tolle Durchsage, alle Frequenzen, all Stations, Fallschirmspringer in der Luft. Offensichtlich voll automatisiert, die drücken aufs Knöpfchen, dann funken die das raus. Wenn ich jetzt einen gewissen Squawk gesetzt habe und der Computer den Squawk sieht und er sieht zwei, die auf Kollisionskurs sind, dann kann er natürlich auch automatisch sagen, Leute, ihr seid auf Kollisionskurs. Es könnte so durchaus sein, dass das für die Zukunft auch ein bisschen der Vereinfachung dient.
Also ich mache mir genauso wenig, wie sich die Piloten, glaube ich, Sorgen machen, dass ihr Job wegfällt und der Computer jetzt alleine fliegt. Abgesehen davon, wer da noch einsteigen würde, ist das, der Mensch muss immer noch am Schluss da sein für Specials, für Ausnahmesituation. Das ist bei uns auf unserer Seite genauso. Ich mache mir beim Job null Sorgen. Also FIS, wir haben eher zu wenig Personal als zu viel. Und bei den Lotsen dasselbe. Du wirst keine KI so weit trainieren können, dass sie auf alle Situationen so flexibel reagiert wie der Mensch. Der Mensch macht Fehler, das stimmt. Die macht ein Computer vielleicht nicht. Oder nicht in dem Maße. Aber in dem Moment, wo es darauf ankommt zu improvisieren, ist der Mensch immer noch ungeschlagen. Also es wird immer noch einer da sitzen müssen. Die kriegt da weniger zu tun, vielleicht kann man Personal dadurch reduzieren, aber du wirst ihn nie ersetzen. Und es ist mit dem Piloten dasselbe. Theoretisch, glaube ich, bei der Berufsfliegerei landen, starten kann die Maschine inzwischen auch alleine. Nein, kann sie nicht. Gut, aber theoretisch hatten auch alle am Anfang Angst. Jetzt werden wir ersetzt, als der Autopilot kam. Und es ist nicht so.
Ja, also natürlich das Equipment, das funktioniert schon in gewisser Art und Weise, aber es kommt halt irgendwo der Punkt, wo halt das halt dann doch mal nicht funktioniert und da muss ich eingreifen. Also von dem her muss ich noch analog, kann vieles automatisieren, aber ich muss dann rein. Die Frage, die mir jetzt zum Beispiel stellt, wenn ich jemanden am Funk habe und der Kollege kämpft und dem empfehle ich jetzt an einen Flugplatz zu fliegen, wo es keinen Flugleiter gibt, da habe ich nachvollziehbar, möchte ich wissen, dass der Kollege am Boden gekommen ist. Aber alle anderen 10% Verluste. Jetzt könnte man sich überlegen, dass da vielleicht eine vorgefertigte Telefonnummer gibt. Ich meine, AIS ist eh klar, dass man dann vielleicht sagt, du klingel mal kurz durch, wenn du das geschafft hast. Also so als persönlichen Kontakt, sage ich jetzt mal. Und so viele sind das ja nicht. Ich meine, ich möchte jetzt nichts verschreien, aber am Wochenende, wenn es vielleicht 10 sind, ist das schon hochgegriffen, sage ich mal. Und das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt alle anderen, die irgendwo landen, wenn ich da eine Landemittelung abgeben müsste, da ist dann wieder die Flexibilität weg, weil der Gedanke ist ja einsteigen, losfliegen. Also da muss man gucken, was da sinnvoll ist. Ganz die Frage vorher mit dem AirOps, ob man da unbedingt jetzt einen Account braucht. Ja, ich denke, das ist durchaus sinnvoll, da was zu machen. Aber die Frage ist, wer schaut dann anschließend nach? Also das ist noch so eine größere Frage zu beantworten. Aber ich denke, auf der anderen Seite, den Leuten dann so eine gewisse Hand zu reichen, so im Sinn von, jetzt bist du am Boden, ruf mich kurz an und sag, ob es dir gut geht. Dann ist der natürlich noch mehr bestärkt davon, dass sich jemand um ihn kümmert. Das, glaube ich, wäre schon jetzt eine ganz heiße Nummer. Aber ob das jetzt für jeden notwendig ist, die ein Dreppel, ja, der Rest.
Super, wir haben hier noch im Publikum noch eine Frage zu dem Thema.
Das geht ja schon das, was der Winter gerade sagte. Also erstens weiß man nicht unbedingt, wie viele gerade in der Luft sind, weil du hast ja auch etliche, die sich überhaupt nicht melden, weil sie in Lufträumen unterwegs sind, wo sie überhaupt eigentlich gar keinen Funk ja bräuchten. Und dementsprechend ist es also schwierig zu sagen, ob ich dann jetzt auch eine Bestätigung brauche, ob sie gelandet sind. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, natürlich gibt es technische Möglichkeiten. Ich komme aus dem Feuerwehrbereich, da gibt es eine Statusmeldung und wenn ich in die Wache reingerollt bin, dann drücke ich die Status 2 und bin auf der Wache. Dann weiß der Computer automatisch, wird vom Computer bestätigt, Ding ist da, fertig. Also solche technischen Möglichkeiten wären ja da, aber damit weiß ich ja immer noch nicht, wie viele waren überhaupt in der Luft. Also das ist was, was man umfassend durchdenken muss, was da sinnvoll ist oder nicht.
Es kommt ja auch hinzu, ich meine, wenn er es jetzt bis zur Bahn geschafft hat, um da aufzuschlagen und dann ist kein Flugleiter da, okay, bad luck, ja. Aber wenn der jetzt 3 Kilometer vor der Bahn irgendwo runterfällt, dann hoffen wir mal, dass die meisten versuchen, Notlandung zu machen, vielleicht auch irgendwo was anderes ist. Ich meine, ich bin auch CRI und wenn man da mit den Leuten mal eine Außenlandeübung macht und man hat die vorher nicht angemeldet, ist es erstaunlich, wie viele Spaziergänger mit Hund da an einen Flugzeugabsturz denken, wenn man da mal irgendwie sehr tief gekommen ist. Also wir sind ja ein recht dicht besiedeltes Land. Das heißt, klar bleibt ein Restrisiko, das würde in den USA an manchen Plätzen deutlich höher sein als bei uns. Aber ich glaube, es ist vertretbar. Am Schluss hat Freiheit immer auch ein bisschen dabei, dass auch mal was schiefgehen kann.
Stellt sich dann nur noch jetzt am Schluss die Frage, gerade die Plätze, ich denke jetzt mal an unseren Johann in Stade, da fahren wir das Feuerwehrauto, oder nicht das Feuerwehrauto, das ist jetzt ein bisschen großkotzig, also wir fahren unseren Follow-Me vor die Tür.
Das rote Fahrzeug.
Richtig, genau. Er ist grau, aber für mich ist er rot, in meiner Welt ist er rot. Und jetzt stellen wir da halt unser Follow-Me dann eben hin. Wir fahren die Bahn morgens ab, das, was man halt eben macht als Betriebsleiter. Das sind ja jetzt nun alles so Dinge, die fallen weg, die der Betriebsleiter nicht mehr durchführt. Jetzt haben wir von Alex und Moni eben gehört, naja, wenn du in Südafrika landen willst, dann fliegst du halt schön Low Pass mit Flaps 30 und schön mit 80 Knoten über deine Bahn, guckst dir das an, komme ich runter mit meinem Traktor oder eben nicht. Das sind jetzt Sachen, die fallen weg. Wie lösen wir dieses Problem? Also ich sage jetzt mal wir als Piloten, weil ich glaube nicht, dass es unsere Politiker so weit schon durchgedacht haben, dass man hier eine Schwachstelle eigentlich im System hat. Also gerade was jetzt zum Beispiel Rettungswesen...
Aber es ist kein Problem. Also ich bin lange Zeit in einem kleinen Platz geflogen, Vereinsplatz. Wäre ich da abgestürzt und die hätten mich mit diesem Rettungswagen und der Trage geborgen, wäre ich danach an Sepsis gestorben. Also ich meine, das Equipment, was da drin ist, sind wir mal ehrlich, das ist ja völlige Scheinsicherheit in den meisten Fällen. Unabhängig davon, dass die Leute kaum dafür qualifiziert sind, noch irgendwas. Also ein ernsthaftes Problem sehe ich da nicht, wenn das wegfällt. Also... Klar mag es in Einzelfällen mal helfen, aber wenn ihr da seinen Rettungshaken rausholt, sich dabei 10 Spreisel im Finger rammt, weil das Ding schon 10-mal verfallen ist und noch 5 Feuerlöscher im Kofferraum hat, das würde jetzt in vielen Fällen nicht so den irrsinnigen Unterschied machen. Ja? Ich wünsche es jedem, dass der dort gerettet wird, aber in der Praxis, glaube ich, ist das sehr überschaubar.
Aber im Umkehrschluss muss man darüber nachdenken, weil die Betriebserlaubnis für diesen Platz, wenn dann was passiert, würde ja juristische Schritte nach sich ziehen. Da müsste man dann wiederum drüber nachdenken. Da will ja, glaube ich, kein Flugplatz in die Richtung kommen, dass es dann heißt, da ist ein Pilot verunglückt und dementsprechend hat das jetzt juristische Konsequenzen für den Platzbetreiber. Das wäre ja eine Konsequenz daraus, wenn man es jetzt weiter...
Die Frage ist, oder? Ich glaube, da gab es einmal so einen Fall, wo jemand versucht hat, an einem Flugplatz, der regulär nach unseren Standards geöffnet war, einen Tiefüberflug zu machen, um zu schauen, ob die Piste frei ist. Und dann war das Problem, dass der natürlich die 500 Füße unterschritten hat, zwangsweise. Und das war dann sozusagen der Genickbrecher, dass er sozusagen eine Außenlandung macht. Aber eigentlich auch sozusagen eine... Als Fluglehrer kennt man es ja, wenn man im Training eine Notfallübung macht, darf man ja runter, wenn man eine Genehmigung hat. Wenn ich es aber alleine mache, dann darf ich das nicht. Also ich muss quasi immer die 500 Füße halten. Jetzt ist die Frage, jetzt ist das ein Flugplatz ohne Flugleiter? Ist das jetzt ein Flugplatz oder ist das eine Wiese? Und so Fragestellungen, das sind so diese Detailsachen. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn ich hier mit 100, zwei links, zwei rechts durch den Wald durchkomme, in einer Straße, die ich mich jetzt nicht so auskenne, und ich komme jetzt ums Eck rum und da steht etwas im Weg, dann muss ich halt Restrisiko entweder bremsen oder ich habe halt Pech gehabt, sage ich jetzt mal. Und analog dazu beim Fliegen, klar, ist natürlich dann die Volumen anders, klar, Schuldfrage, klar, Versicherung etc., aber nichtsdestotrotz habe ich also ein gewisses Lebensrisiko, da kommen wir nicht drum rum. Und da muss man halt eben gucken, ich meine, beim Start ist es nicht so schlimm, da rolle ich einmal vor, roll zurück, schaue, ob frei ist, lass knattern. Wenn ich beim Landen habe immer so eine gewisse, muss ich halt vorsichtig ein Soft-Feel-Landing machen. Also jetzt nicht einfach das Ding im Boden reinrammen, sondern halt mit Gefühl landen, sage ich jetzt mal. Klar ist das teilweise nicht so einfach, aber ich denke mal, da muss man ein bisschen flexibler gestalten, aber eben diese rechtlichen Stolperfallen, wo dann eben von der Seite jemand kommt, wie gesagt, halt Notlandeübung und dann kommt sofort Anzeige von irgendeinem Fußgänger. So Sachen zum Beispiel, das müsste man, glaube ich, eher ein bisschen auf die Behörden eher ein bisschen besser durchdenken.
Naja, rein praktisch sind Juristen nicht so doof, wie man manchmal denkt. Das Problem ist halt, wenn ich so tue, als wäre das ein Anflug mit Durchstarten und ich bin mit 150 Knoten und eingezogenem Fahrwerk über die Bahn geballert in 10 Meter, dann wird das halt am Schluss der Richter einfach nicht glauben. Und würde sich sagen, ja klar, ja, nicht mal ich glaube sowas. Da ist halt die Grenze ein bisschen fließend. Aber wenn ich jetzt Klappen draußen habe und damit 80 Knoten da in einer gewissen Höhe, wo ich was erkenne, aber keine Sicherheitsprobleme habe, da drüber fliege, da wird es dann an solchen Plätzen kein Problem geben. Und Platz, wenn da drin steht, es gibt Fliegen ohne Betriebsleiter und ich habe gewisse Öffnungszeiten, dann ist der Platz offen. Wenn der Platz offen ist, ist es ein Platz, wenn er geschlossen ist, ist es eine Wiese und dann ist eine Außenlandung.
Abschlussfrage in die Runde. Fliegen ohne Flugleiter, ist das System durchdacht, ist es zu Ende gedacht worden von der Politik, von den Verantwortlichen? Und wenn nein, was müsste sich aus Sicht eines Lotsen, eines Luftverkehrsrechtlers und eines Berufspiloten noch ändern, beziehungsweise was müsste ergänzt werden?
Also in meiner Perspektive, uns von FIS jetzt bei der DFS ist dieses Fliegen ohne Flugleiter überhaupt kein Thema. Das wurde gar nicht an uns kommuniziert, dass das jetzt so ist. Ja, also ich habe da kein Briefing zu bekommen. Ich kriege das jetzt halt durch die Community und durch euch kriege ich das mit, aber so ein richtiges, also ein Briefing schon gar nicht zu dem Thema und wie das Verfahren ist auch nicht. Ich habe das Gefühl, das wurde einfach mal ad hoc in den Raum geworfen und wir gucken, was draus wird.
Hättest du nach der heutigen Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, Bedenken bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen, die es gibt oder nicht gibt?
Also ich bin ja Freund von Freiheit in der Fliegerei. Das ist ja mit den TMZs genau dasselbe. Die wurden ja auch eingeführt, um den Luftraum Delta zu ersetzen. so dass man da jetzt durch kann, ohne erst eine Genehmigung und Freigabe sich zu holen. Das ändert sich dann teilweise sogar nach Landerichtung in einigen Flughäfen, ne, Berlin oder Hannover hier auch, ne, wenn die 07 in Betrieb, die 09 in Betrieb ist, eine andere TMZ als bei der 27. Alles, um der Luftfahrt mehr Freiheiten zu gewähren und mehr Platz zu schaffen. Und das ist wieder ein Schritt mit dem Fliegen ohne Flugleiter in dieselbe Richtung, wie ich vom Prinzip her gut finde, wo aber noch nicht zu Ende durchdacht worden ist, wie das dann am Ende auszusehen hat. Und zwar vereinheitlicht auszusehen hat. Nicht jeder Platz macht da sein eigenes Ding. Und irgendwie wäre auch Ziel, dass ich als FIS-Mensch weiß, bei dem Platz ist das so und bei dem Platz ist es normal, dass da keiner ans Telefon geht. Ja, das wäre halt mal eine Info, die ich gern wüsste.
Ingo, aus deiner Sicht der juristischen Brille, im wahrsten Sinne des Wortes?
Naja, die juristische Brille ist, dass wir in Deutschland an einigen wenigen Ländern eigentlich immer so eine Insellösung hatten, weil das Fliegen ohne Betriebsleiter ist ja in vielen Ländern dieser Welt extremst üblich. Das heißt, wir müssen ja eigentlich nur mal kommunizieren, Leute, das machen viele andere auch so. Es gibt da gewisse Spielregeln, die ihr halt beachten müsst mit irgendwelchen Meldungen, Projektionsmeldungen, mitdenken, vorausschauend da ein bisschen auch fliegen. Das muss man jetzt den Leuten halt wieder beibringen, nachdem man sie jahrelang genau anders erzogen hat. Aber wenn man das am Ende macht, halte ich das für absolut sinnvoll und hätte da auch keinerlei Bedenken, dass man das durchführt. Nur dann sollte man auch nicht anfangen, manche Plätze hü, manche hot, sondern generell alles, was ist, ob man dann beim Verkehrslandeplatz eine Grenze zieht, eher nein, weil wir viele haben, generell fliegen ohne Flugleiter. Und es wäre ja auch eine logische Folge. Ich meine, es gibt wenig Länder dieser Welt, zumindest Industrienationen und sonstige, die einen so offenen und freien Luftraum haben wie Deutschland. Also muss ich mal sagen, dass die Luftraumstruktur in Deutschland für die allgemeine Fliegerei super angenehm ist und auch super flexibel. Und es ist halt nur ein Baustein mehr, wo man sagt, diesen Hobbyfluglotsen, den ich da bisher noch hatte, den schaffe ich jetzt ab. Das war eh bisher, war zwar schön, ihn zu haben, aber nur eine Scheinsicherheit.
Wenn Flugplätze, gerade die kleinen, sind ja eher Ländersache. Ich denke mal, es wäre ganz interessant, wenn man da aus der Zentrale, sprich Luftfahrtbundesamt, da mal so eine Standardisierung bekommt. Die hatten doch jetzt kürzlich erst wieder diese Luftsicherheitsmeldungen aufgelegt. Da waren sie ganz stolz, dass sie die quasi nach 40 Jahren wieder ausgegraben haben, beziehungsweise da jetzt was Neues starten. Und wenn man da jetzt das Ganze mal zusammenträgt und sagt, wie man es gerne hätte, dann könnte man das wunderbar an alle verteilen, dass man weiß, wie es funktionieren soll. Dass man nicht quasi so einen Fleckerlteppich hat, sondern dass das wirklich, dass das der Standard wird. Und hoffen wir das Beste. Vielleicht haben wir ja Chance, dass wir in unserem föderalistischen System da so eine einheitliche Regelung hinbekommen.
Sagt der Bayer. Lieber Arne, lieber Ingo, lieber Windtier, ich darf mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Im Namen der Airlovers, dass ihr gekommen seid, dass ihr an dieser Panel-Diskussion hier teilgenommen habt. Vielen lieben Dank auch ans Publikum, dass ihr euch so aktiv mit eingebracht habt. Da hatten die Mädels ein bisschen Angst aus Respekt, dass ihr leise seid, aber das hat wunderbar geklappt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche euch, uns allen weiterhin many happy landings. Vielen Dank. Okay.
So, dann übernehmen wir noch mal ganz kurz das Mikrofon und das Flaschengeklappere. Also es war hochinteressant, es war eine tolle Panel-Diskussion dafür, dass wir das heute das erste Mal gemeinsam gemacht haben. Herzlichen Dank, es war sehr lehrreich und hat mir als Zuhörer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie seht ihr das? Applaus